E-Commerce-Lehre, sowas gibt's? Richtig gelesen. Wir sprechen heute mit zwei Absolventen der E-Commerce-Lehre in Österreich darüber, wie es ist, diesen Lehrberuf selbst durchzumachen, schauen aber auch auf die andere Seite der Medaille und fragen nach, welche Vorteile es für Unternehmen hat, selbst Lehrlinge auszubilden. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt und unter anderem auch unsere zweite Duo-Folge. Und zwar mit zwei Absolventen, beziehungsweise mit einer Absolventin und einem Absolventen der E-Commerce-Lehre in Österreich, die liebe Ida und der liebe Simon. Schön, dass ihr beide da seid.
Vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen.
Sehr, sehr gerne. Ich erkläre vielleicht kurz, wie wir darauf gekommen sind. Ich habe die liebe Ida und den Simon kennenlernen dürfen im Zuge der Quickstart Online Academy, wo wir am Podium besprechen dürfen, wie so der Lehrberuf aussieht. Und wir haben gesagt, okay, für die, die vielleicht beim Event nicht dabei sein können, machen wir gleich eine Podcast-Folge draus und sprechen da gleich drüber, wie so die Lehre war, wie man sich das vorstellen kann und wie man vielleicht auch andere dazu motivieren kann, diese Lehrtätigkeit nachzugehen oder selbst einen Lehrberuf anzubieten. Die beiden haben die E-Commerce-Kaufmann-Lehre schon selbst gemacht, haben das jetzt bereits abgeschlossen und sind jetzt im Unternehmen Walter-Werkzeuge angestellt, beide mit zwei unterschiedlichen Spezialisierungen. Und heute sprechen wir entsprechend über ein paar Einblicke dahingehend. Bevor ich aber dann noch viel Intro mache, würde ich sagen, ich spiele den Ball zu euch. Lieber Ida, ich würde sagen, Ladies first, magst du vielleicht einfach dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was hast du bis jetzt gemacht und ja, wer seid ihr jetzt eigentlich?
Perfekt, sehr gerne. Genau, ich bin die Ida, bin 22, habe meine E-Commerce-Lehre damals bei Unito, also Otto Versand, Universalversand, 2018 im Dezember begonnen. Und genau, bin danach im Projektmanagement für Kreditmarketing eingestiegen und eben vor gut einem Jahr zu Walter Werkzeuge gewechselt. Bin jetzt für digitales Marketing und Branding verantwortlich, ebenso wie Expansionen, Marktplätze wie Amazon und neue Märkte. Ja, nebenbei habe ich auch ein Studium begonnen vor einiger Zeit und studiere eben da berufsbegleitend Management und Entrepreneurship an der FH hier in Salzburg. Und genau, so viel zu mir.
Gut, dann würde ich gleich sagen, dann mache ich gleich weiter. Genau, ich bin der Simon, habe eben ebenfalls wie die Ida bei Otto, beziehungsweise bei Unito, die Lehre angefangen. Das war aber 2019, 2. Jänner, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Habe da eher, sag ich mal, ein bisschen so in der kaufmännischen Richtung vom E-Commerce in Anführungsstrichen angefangen und habe dann in der Hinsicht über vom Controlling, BI, Business Analyst verschiedene Steps und verschiedene Abteilungen durchleben dürfen und jetzt auch seit circa 1,5 Jahren bei Walter als Head of E-Commerce und Marketing zuständig. Und ja, da kommt dann alles eben rein, was den Onlinehandel betrifft, was Branding betrifft, Marketing, also alles, was man sich so drunter vorstellt.
Sehr genau. Cool. Perfekt. Wie kam es dazu? Also war es irgendwann mal bei der 16, 17, 18 wahrscheinlich und in der Zeit ist man ja meistens so am Scheideweg, in welche Richtung mag ich mich entwickeln. Wie kam es dann dazu, dass ihr euch für einen Lehrberuf entschieden habt, zum einen und zum anderen? Wie seid ihr so aufs Thema E-Commerce gekommen oder wie habt ihr gespürt, dass das für euch passen könnte?
Also bei mir war es so, ich war 16, 17 zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, eigentlich würde ich viel lieber mein eigenes Geld verdienen und etwas machen, was mir Spaß macht, anstatt halt irgendwie Lateinvokabel auswendig zu lernen.
Natürlich.
Und kein Geld zu verdienen. Habe mich dann damit auseinandergesetzt, was sind meine Interessen eigentlich. Und bin dann halt ziemlich schnell auf das Thema Marketing gekommen. Plus natürlich habe ich auch immer schon gern online irgendwie geshoppt und habe dann recherchiert. Und genau in diesem Sommer 2018 eben ist die E-Commerce-Lehre neu am Markt gekommen. Und ja, dann habe ich noch Jobs gesucht, mich beworben, bei Unito eben in dem Fall. Und zum Glück hat es gleich geklappt. Ja, außerdem, es ist halt einfach ein sehr, in meinen Augen, zukunftssicherer Job. Und man hat sowieso gemerkt, es kaufen immer mehr Menschen online, Innenstädte sterben zum Teil aus und ich habe mir einfach gedacht, bin ich auf der sicheren Seite, sagt niemand was, ah, das ist ein Blödsinn, bist du da wirklich sicher, sondern es ist eigentlich gleich sehr gut angekommen.
Mhm. Ja, bei mir war das, sage ich mal, also auch so eine kleine Entscheidungsfrage. Also ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie und dann war halt auch so die Frage, mit 19 war das bei mir, naja, möchte ich das wirklich für mich selber, dass ich am Wochenende immer arbeiten muss, bis 4 arbeiten muss? Ich sage mal, wenn die meisten anderen frei haben, bin ich dann meistens in der Arbeit. War dann für mich so die Entscheidung, ist das jetzt der richtige Weg, möchte ich in den nächsten Jahren noch gehen? Und dann ist eigentlich so per Zufall dann kommen, durch einen Nachlass, bin ich dann in die Richtung von, ja, will haben, die Veräußerung und so immer so kleine Berührungspunkte im E-Commerce gekommen. Und dann bin ich in der Hinsicht auf die Infosuche gegangen, um einfach mal zu schauen, was gibt es denn in dem Bereich, weil das zu dem Zeitpunkt war das einfach noch nicht ganz greifbar für mich. Und dann hat sich das eben, wie die Ida schon gut gesagt hat, zu dem Zeitpunkt ist zufällig die Lehre ins Leben gerufen worden. Und dann ist man eben in Kombination mit dem AMS dann, wo man sich die Infos geholt hat, gesagt, hey, mach doch zuerst einmal das, da lernst du das gleich von der Pike auf. Und so ist es dann gekommen, muss dann ehrlich sein, also für Bewerbungen habe ich eigentlich nicht geschrieben gehabt damals, das ist eigentlich, ja, das war so mit dem Kopf irgendwie, war ich schon geistig bei UNITO zu dem Zeitpunkt und dann habe ich gesagt, ja, es wird schon gut gehen und ja, ich habe dann vorher auch zweimal auf Holz gehauen, es hat in der Hinsicht funktioniert und ja, wir haben das ganz gut abgeschlossen, also wir haben ja dann auch die Matura dann nebenbei noch gemacht, während der Lehre. Und ja, ist eigentlich, es hat super funktioniert, ja.
Ja. Mega spannend. Und dann kam der Wechsel zu Walter Werkzeuge. Für die vielleicht die Firma, wo ihr jetzt noch gar nicht kennt, wollt ihr vielleicht ganz kurz erklären, wie groß ist die Firma, was verkauft sie? Ich meine, steckt schon ein bisschen im Namen, den Walter verkauft sie nicht, aber die Werkzeuge wahrscheinlich schon. An wie groß ist so euer Team? Was verkauft sie? Wie kann man sich so das Unternehmen vorstellen, wo ihr jetzt seid?
Ja, genau, also Walter Werkzeuge, wir haben schon unsere Basis im Werkzeug, sind aber im Gartensortiment sehr stark aufgestellt. Ich sage, wir sind da wir haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis von unseren Artikeln. Wir schauen immer, dass wir das Beste rausholen können. Eben, wir sind nicht im Profisegment angesiedelt, sondern wir sind für den typischen DIYler zu Hause aufgestellt. Da haben wir von A bis Z so gut wie alles da, was man gebrauchen kann, um seine Projekte zu Hause zu verwirklichen. Und ja, Walter, wie es dazu gekommen ist, das war eigentlich, glaube ich, bei uns beiden so der Weg, wo soll die Reise weiter hingehen? Beziehungsweise man hat die Ausbildung gemacht in einem gewissen Rahmen und dann, ja, dann hat man halt auch oft die Frage, was ist das jetzt? Ist das so ist das der einzige Blick auf den E-Commerce, auf das Marketing, auf den Vertrieb? Oder gibt es da noch was anderes? Und da hat einfach so der Reiz natürlich auch da mitgespielt, dass man sagt, hey, ist es eigentlich so, wie es funktioniert in der aktuellen Firma, auch bei anderen Firmen? Oder hat man wieder einen ganz anderen Zugang? Und da war dann eigentlich relativ schnell bei uns, glaube ich, der Weg gelegt, dass man sagt, okay, man geht sich neuen Herausforderungen stellen. Und so ist es dann eigentlich, ja, sage ich mal, auch wieder mehr mit auf Holz hauen, sage ich, ist es dann gekommen, dass gesagt hat, das hat sich angeboten. Man war auf der Suche und auf der Wald der Werkzeugseite hat man wen gesucht. Und ja, dann haben die Interessen eigentlich sehr gut zusammengepasst.
Seid ihr euch da zeitgleich beworben eigentlich? Oder seid ihr irgendwie zeitversetzt voneinander da eingekehrt?
Ein bisschen Zeit versetzt für uns.
Okay. Sehr, sehr spannend. Wie viele Mitarbeiter habt ihr so oder wie groß ist so euer Team, wenn man auf das so ein bisschen hinschauen könnte?
Genau, also wir bei Walter im E-Commerce sind ja zwischen 8 und 10 Leute, kann man sagen. Also, wir haben gewisse Ressourcen haben ausgelagert, wie unser SEA und SEO-Team, die sitzen in einer Agentur. Wir haben dann auch nur IT-Betreuer, die außerhalb sind. Und rein vertrieblich sind wir 8 Leute bei uns. Und ja,
arbeiten inklusive einem E-Commerce-Lehrling.
Richtig, genau. Mhm, das ist bei uns auch ganz spannend, weil sagen wir, die Hälfte bei uns sind entweder gerade am Absolvieren der E-Commerce-Lehre, beziehungsweise haben schon absolviert. Wir haben auch einen Kollegen von uns, der sich um den Kanal eBay kümmert, der hat auch bereits die E-Commerce-Lehre absolviert und ja, funktioniert sehr gut aktuell alles.
Okay, sehr, sehr cool. Auch sehr, sehr schön, dass es dann sozusagen die ehemaligen E-Commerce-Absolventen, E-Commerce-Lehrling-Absolventen auch wieder einen weiteren Lehrling ausbilden, also dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mega spannend. Wie hat so eine Lehre ausgesehen? Also ich muss gestehen, ich habe selber keine Lehre gemacht, deswegen kenne ich es nur aus Erzählungen. Dementsprechend würde mich extrem freuen, wenn du auch ein bisschen ins Detail geht, wie man sich so einen Schulalltag eigentlich vorstellt, wenn man E-Commerce lernt. Baut man da jeden Tag einen Online-Shop und wird Dropshipping-Millionär oder wie kann man sich das mehr oder weniger vorstellen, dass man E-Commerce lernt, prinzipiell? Also wie hat die Lehre eigentlich ausgesehen per se?
Also es war Blockunterricht, also die Berufsschule ist quasi dann einmal im Jahr für 11 Wochen ungefähr und es ist halt so, man kriegt die Praxis schon sehr in der Firma auch mit, also zumindest in unserem Fall, also bei Unito war es einfach so, dass alle Abteilungen wirklich auch in-house sind und man dort auch die verschiedenen Abteilungen durchmachen kann und hat dann schon ein gewisses Vorwissen, wenn man in die Schule kommt, ist aber nicht zwingend notwendig, weil das Thema Berufsschule ist einfach sehr breit aufgestellt. In der Berufsschule lernt man eigentlich von allem etwas. Wir sind keine Dropshipping-Millionäre geworden, haben aber trotzdem mal einen Online-Shop aufgebaut, mit allem drum und dran. Das war halt dann dieses Projekt über die 3 Jahre hinweg, mit eigenen Social-Media-Kanälen, eigenes SEO, das wir gemacht haben, alles, also den ganzen Content, die Artikelanlage, also wirklich Produktbeschreibungen, Artikel, Fotografie auch, also wir haben wirklich alles selber gemacht und somit kriegt man einfach ein richtig gutes Gefühl, was funktioniert nicht, wo sind vielleicht meine Stärken, was liegt mir nicht so sehr. Und ja, so in etwa die Lehre ausgeschaut, würde ich sagen.
Was habt ihr für einen Online-Shop gebaut? Das würde mich jetzt super interessieren. Was man das sagen kann oder sagen darf.
Ich habe einen Online-Shop gemacht für eine Frau, die selbstgemachte Keramik herstellt. Mhm. Genau.
Genau, bei mir war das Kavalier aus Klessheim, also meine, der letzte Arbeitgeber in der Gastronomie, mein Beispiel, worüber ich meinen Online-Shop gewidmet habe. Und da wurden eben verschiedene Funktionen dann eben eingebaut. Wir haben dann ein paar Kooperationen auch mit unseren Online-Shops, weil so vielleicht dem einen oder anderen möchte es nicht ganz auf der Hand liegen, aber Geschirr und Gastronomie passen doch ein bisschen zusammen. Und ja, da haben wir ein paar Kooperationen auch in die Shops verbaut gehabt, die wir dann am Ende auch präsentiert haben.
So cool, also auch so ein bisschen verknüpft gedacht, weil viele denken so an ihren Silos, dass man nur den eigenen Online-Shop hat, aber meistens Symbiosen mit vielen anderen Shops eigentlich auch hätte, wo man vielleicht das Produktsortiment gar nicht kannibalisieren würde und so eigentlich mega gute Verbindungen zueinander aufbaut. Ja, sehr, sehr spannend.
Ja, das ist so ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis, dass man einfach die Synergien, die vielleicht auch nicht direkt auf der Hand liegen, dass man die nutzt und quasi zum Vorteil macht und das nicht immer so als Konkurrenzkampf sieht.
Mhm. Und ich denke, das, was du vorher kurz angeschnitten hast, eben mit dieser Dropship-Millionäre, das ist auch immer so, wo ich sage, ich glaube, so der Großteil der Bevölkerung hat eigentlich so ein bisschen so eine negative Einstellung zu diesem ganzen E-Commerce, weil es einfach nicht greifbar ist. Ich sage, da hat es natürlich einige Akteure in der Vergangenheit gegeben, die, sagen wir, da ein bisschen übertrieben haben, dass das einfach eigentlich wirklich ganz einfach ist. Und dann natürlich die meisten gescheitert sind, weil es dann doch nicht ganz so einfach war. Und da ist halt einfach schon die Sache, man kann es schon noch viel erreichen, aber wie gesagt, also das ist auch nicht vom Himmel gefallen, die Berufsschule an und für sich ist schon sehr anspruchsvoll, es sind sehr, sehr viele Themen aus ganz verschiedenen Sparten, egal ob es jetzt im Bereich von Google ist, von Social Media, vom Vertrieb im klassischen Sinne, von Content Marketing, whatever, da geht es halt wirklich darin, dass man sich in der Hinsicht mit dem Thema an und für sich gut auseinandersetzt und diese, wie sagt man am besten so, dass man sich oft schiebt man Ausreden so ein bisschen nach vorne, dass man sagt, hey, das geht nicht weil oder das geht wegen Preis nicht oder das geht, weil meine Marke nicht so bekannt ist. Man neigt relativ schnell dazu, etwa einen Grund zu finden, warum etwas nicht klappt. Und da finde ich den E-Commerce so eine mega coole Plattform im Gesamten, weil es gibt immer Möglichkeiten. Man hat so viele Räder, an die man drehen kann, so viele verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Zielgruppen. Und das ist auch das, was, glaube ich, so unter in Kombination ausmacht, dass man die Schwächen, was jeder andere hat, dann im Team, im Gesamten auch wieder total ausgleicht, weil man jeder so sein Steckenpferd hat, wo er extrem gut drinnen ist. Und das macht auch aktuell bei Walter extrem viel Spaß, weil jeder, obwohl wir ein relativ junges Team sind, was ist so der Durchschnitt bei uns?
Ich glaube 22.
22, ja, das ist wirklich sehr, sehr...
Das ist tatsächlich immer.
Da sind wir wirklich sehr gut. Und da sind wir gehört natürlich auch Vertrauen seitens Walter natürlich auch ein, dass man sagt, hey, man setzt da jetzt eine Truppe von gerade 20-Jährigen rein und sagt, ihr werdet das schon machen. Ne? Das ist total cool und ich finde der richtige Schritt, vor allem auch so ein bisschen loszulassen. Ich sage, man hat dann wirklich Experten, die haben die Ausbildung gemacht, jeder in seinem Bereich. Und man sieht, man kann dann eh noch an ein paar Zahlen dann auch noch näher drauf eingehen, was wirklich so auch dahinter steht und was wir erreicht haben im letzten Jahr und was so diese paar Ausblicke auf dieses Jahr, was wir gerne erreichen möchten. Und ja, also es gehört einfach viel Mut dazu. Aber genau das ist, nicht zögern, einfach mal machen. Ich sage, das hat man eh schon öfter gehört, aber in dem Fall, wenn eins dafür steht, dann ist es im E-Commerce. Einfach mal machen und probieren.
Ich finde es mega cool, dass es generell die Lehre gibt, weil viele, eben du gerade gesagt hast, die Dropshipper, die, ich sage jetzt mal, die besonders auffälligen, die haben ein bisschen, natürlich soll es ihnen gut gehen und dergleichen, soll überhaupt kein Blaming sein, aber sie haben wahrscheinlich ein bisschen die Leute verpestet, die jetzt den kurzfristigen Gewinn haben wollen. Also die sich jetzt denken, okay, ich bin jetzt im Alter, ich habe noch nicht viel Kohle und es gibt einen Weg, wo ich schnell Kohle mache und ich muss nicht in der Gastro stehen, jetzt wie du zum Beispiel gesagt hast. Und das wäre natürlich eine Abkürzung. Und wer wartet gerne im Leben auf den großen Erfolg? Und der Lehre dauert halt 3 Jahre. Es ist halt der, sag ich jetzt mal, härtere, längere Weg. Aber du verdienst dein Geld fix. Einmal hast du was am Konto. Beim Dropshipping investierst du mal einen Fünfer in die Ausbildung. Dann musst 30 zur Verfügung haben, dass du deine Produkte bewerben kannst. Und dann schauen wir mal, wo es endest. Und hoffentlich bist du nicht geklagt bis dahin. Ja. Also eigentlich genau der gegenteilige Weg, der natürlich mit kurzfristigen Impulsen extrem feuert. Da ist eine Lehre natürlich in erster Hinsicht wahrscheinlich ein bisschen unattraktiver. Wenn man aber jetzt eure Geschichten hört, ihr habt jetzt ein total gesättigtes Portfolio an Wissen, ihr könnt Branchen miteinander verbinden, ihr könnt Shops miteinander verbinden und dergleichen. E-Commerce ist ja eine Teildisziplin aus mehreren, ihr habt Vertrieb, Marketing, IT, ein bisschen Geschäftsführung ist eigentlich auch dahinter, wie du richtig sagst, wenn man dann 20-Jährige auch mal ans Ruder lässt, die haben ja Bock, dass sie viel bewegen und E-Commerce ist so dauernd verändern, dauernd Neues ausprobieren und es ist nie stockstarr. Das, was ihr gleich wahrscheinlich im ersten Lehrjahr gelernt habt ihr im dritten immer braucht, weil sich die Branche dreimal dreht hat, weil es irgendwelche Funktionen bei Google und dergleichen gar nicht mehr gibt. Ja, und dann entwickelt sich es halt so dahin. Aber um kurz noch bei der Lehre zu bleiben, einfach, wenn wir jetzt schon viel von Schule geredet haben, Schulnotensystem, wie war die Lehre 1 bis 5? Wo sind Verbesserungsvorschläge vielleicht auch noch von eurer Seite aus?
Also ich würde sagen, das System an und für sich war total gut, weil es einfach die Berufsschule einfach so diesen Kreis schließt für mich persönlich. Dadurch, dass die Ausbildung bei mir eher auf der kaufmännischen Seite, eher so als rum um Vertrieb im klassischen Sinne, also ein bisschen weg von der Kreativität, sage ich mal, hat mir dann in der Hinsicht die Berufsschule eigentlich so diesen Kreis geschlossen, in dem, dass man dann gesagt hat, so, sehen wir schon her, das ist Content, das ist Social Media und das ist SEO und SEA und das spielt alles so zusammen, war für mich das so diese Ergänzung. Also man deckt eigentlich mit der Berufsschule ein und an und für sich eigentlich alles ab. Was dann ergänzend dann zu im Beruf natürlich weiterbringt und beziehungsweise worauf man seine Entscheidungen natürlich noch besser stützen kann, wenn man so dieses große Ganze sieht. Wo es sicher nur Verbesserungsvorschläge gibt, ich sage, unser Anfang ist jetzt auch schon 5 Jahre her, wo wir in der Berufsschule waren. In der Zwischenzeit hat sich natürlich auch schon wieder viel getan. Man kriegt es, glaube ich, eh mit den ganzen großen Marken, die jetzt auch alle Marktplätze geworden sind, die es dem kleinen Händler auch ermöglichen, auf ihren Plattformen zu verkaufen. Ich sage, da kann man sicher nochmal ein bisschen nachschärfen und sagen, hey, aktuell entwickelt sich der E-Commerce in diese Richtung, dass man da sicher nochmal nachschärft. An und für sich ein fundiertes Allgemeinwissen hat man auf jeden Fall bekommen. Ich sage, man könnte natürlich drüber nachdenken, das ist aber ein Ressourcenthema wahrscheinlich bei einem Beruf schon, ob man es da ein bisschen so Spezialisierungen mit einfließen lässt, dass man wirklich sagt, hey, wenn jemand im Marketing seine Homebase hat, wenn man so sagen möchte, in der Firma, dass man sagt, okay, da geht man ein bisschen näher auf diese Spezialisierung drauf ein. Also, dass man da einen Kontext findet, das wäre eigentlich so der Vorschlag, oder was würdest du sagen?
Also grundsätzlich muss man natürlich, finde ich, berücksichtigen, wir waren die Ersten. Also wir waren der erste Jahrgang an E-Commerce-Lehrlingen, deswegen bin ich mir sicher, dass sich sehr viel verändert hat und wir sind ja nach wie vor im Austausch mit unserer ehemaligen Berufsschule, sind da teilweise bei den Abschlusspräsentationen eingeladen, wo die halt die Online-Shops präsentieren.
Sehr cool.
Haben irgendwie Vorträge halten dürfen zu verschiedenen Themen, sei es Zielgruppen, Personas, solche Sachen. Und man merkt, dass es sich weiterentwickelt und dass auch dann diese E-Commerce-Community quasi einfach da wächst. Und ich finde, an sich war die Lehre super. Ich würde es immer wieder so machen und ich bin echt sehr, sehr froh, dass ich mich für das entschieden habe damals. Deswegen wäre Schulnote von meiner Seite eigentlich eine 1.
Können wir auch noch anschließen.
Was? Also, cool. Ja. Das ist ein sehr positives Beispiel für Österreich, weil normalerweise hat immer irgendwer irgendwas auszusetzen, aber das waren zwei glatte Einser, das finde ich schön. Sehr, sehr cool. Vielleicht kurz anzuschließen, ich habe ein E-Commerce-Masterstudium gemacht, 2018 bis 2020, war damals auch der zweite Jahrgang, aber ich muss sagen, das hat auch manchmal stark viele Vorteile, weil auch die Lektoren und dergleichen extrem bemüht sind, dass das wirklich geil wird noch. Also, dass man sich jetzt nicht einfach zurücklehnt und sich denkt, ja, ich mache selber wie in den letzten 6 Jahren, sondern die Lektoren waren extrem ambitioniert, dass sie up-to-date sind und dergleichen und wirklich was mitgeben und wahrscheinlich auch ihren Lektorenstatus behalten und nicht ersetzt werden. Dementsprechend gerne auch den Shoutout raus, Mut zu neuen Themen, auch wenn sie noch nicht lange am Markt sind, heißt das nicht gleich, dass das, dann ist es nicht alt eingesessen und das kann schon manchmal bei einer Branche, die eh schon sehr dynamisch ist, sehr, sehr spannend werden. Vielleicht Thema kurze Motivationsrede für die andere Seite, für die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen. Warum sollte ich mir einen Lehrling anzüchten sozusagen? Wie würdet ihr sagen, warum sollten Unternehmen Lehrlinge im E-Commerce ausbilden?
Weil es einfach eine extreme Chance ist, dass man mit dem Lehrling wächst und einfach da gemeinsam sich weiterbildet. Es ist ja oft irgendwie so der Tenor, ja, wenn ich jetzt nicht schon selber Experte bin im E-Commerce-Bereich und vielleicht nicht alle Abteilungen in-house habe, dann kann ich dem Lehrling ja nichts bieten, was faktisch so nicht stimmt, weil wenn der Lehrling motiviert ist, und natürlich muss man halt da bei der Auswahl schauen, und einfach eine intrinsische Motivation mitbringt und er das Thema cool findet, dann kann das Unternehmen gemeinsam mit dem Lehrling lernen voneinander. Man kann sehr profitieren, wenn es ein traditionelles Unternehmen ist, weil das natürlich auch ganz andere Strukturen sind und natürlich auch Geschichte mitbringt. Und ein junger Mensch bringt so viele neue Blickwinkel mit und Ansichten. Und wenn man dann versteht, wie man das so ein bisschen verschmilzt, würde ich sagen, dass es eigentlich nur ein Erfolg werden kann. Ja.
Sehr cool.
Ja, ich denke mir auch, also man sollte einfach wirklich da den Mut diesbezüglich erhaben und einfach sagen, hey, ich möchte mir entweder, ich bin schon mit einem Fuß, sagen wir, mit dem E-Commerce drinnen aus Unternehmen, auch wenn ich es erst den Fuß reingeben möchte in die Tür, man kann auf jeden Fall mit einem Learning starten. Ich sage, für solange man selber aus Unternehmen sagt, okay, man möchte den Weg des E-Commerces gehen, dann ist eigentlich schon der halbe Weg gemacht. Wenn man sich dann an E-Commerce-Learning mit reinholt und eben, wie die Ida schon gesagt hat, einfach mit dem Lehrling wachsen kann, dann wird das auf einer ganz anderen Ebene nochmal geformt, weil man halt einfach, ich sage, umso jünger natürlich die Leute sind, die sind viel mehr mit Social Media drin, die sind viel schneller in Trends drin, die kriegen das viel schneller mit, wie verhalten sich aktuell die Influencer, was ist, vielleicht ist ja gerade so ein bisschen was im Kommen, was ein bisschen die die Ansicht oder auch die Kommunikation eines Unternehmens, das im E-Commerce oder im Social-Media-Bereich auftritt, wieder verändert. Ich sage, man sieht gewisse Videos, die auch immer wieder viral gehen, was auch Unternehmen immer mehr schaffen, was früher eher so gesagt, das läuft beidseitig mit, Social-Media-Kanal, was aber jetzt immer stärker wird, hey, auf einmal erreichen wir Millionen von Leuten, wenn wir das richtige Videokonzept haben und den richtigen Nerv treffen und da wirklich einfach drüber trauen und machen und sich gar nicht so viel Gedanken machen, sondern Intention, ich möchte es als Unternehmen, ja, dann können wir auch gerne einen Lehrling nehmen.
Mhm. Und vor allem den Lehrling dann auch was zutrauen, also einfach auch ein bisschen Vertrauen, einfach diesen Mut zu haben. Das ist jetzt ein junger Mensch, aber nur weil man jung ist, heißt es nicht, dass man die Kompetenzen nicht mitbringt oder nicht die richtigen Entscheidungen treffen kann. Jeder macht mal einen Fehler, das ist ganz klar. Aber wenn man da ein bisschen das Vertrauen reingibt, dann kann man da wirklich große Sachen erreichen.
Mhm. Mega spannend. Weil ihr jetzt gesagt habt, Vertrauen ist so eine Grundvoraussetzung, dass das Unternehmen an Lehrling geben sollte. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Voraussetzungen, um Lehrlinge auszubilden, wo ihr sagen würdet, okay, das macht vielleicht Sinn?
Voraussetzungen, ja. Ich denke auf jeden Fall an Freiraum in gewisse Sachen. Es sollte natürlich eine gewisse Art von Budget sollte man natürlich investieren. Ich sage, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man holt jetzt wen rein und mit 100 Euro macht was draus. Wird wahrscheinlich eher schwierig sein. Ich sage, man muss da auch eine kleine Summe natürlich investieren, um da zu sagen, probier das mal aus. Ich sage, es gibt jetzt schon diverse Shop-Lösungen, die was für einen kleinen Betrag erwerbbar sind. Und wirklich dann auch, sagen wir, was die jungen Leute natürlich schon auch sehen, die sehen so viele TikTok-Videos, die sehen so viele Instagram-Videos. Einfach da vielleicht in Kooperation mit Influencer gehen, mit Mikroinfluencern oder da mal gemeinsam was zu machen. Einfach einen kleinen Rahmen schaffen, also das ist wahrscheinlich vorher noch wichtig, abgesehen von dem, dass man in diesen Weg gehen möchte. Einfach sich vorher ein bisschen Rahmen zu stecken und auch dem Lehrling dann einen Rahmen zu geben, hey, du hast von da bis da, kannst du gehen, das überlassen wir dir frei zur Verfügung, in Anführungsstrichen, und in dem Rahmen kannst du dich austoben, wie du möchtest, ist wahrscheinlich, dann trifft es nämlich auch mit dem Vertrauen ganz gut zusammen, und das soll vorher gesteckt sein, und dann wirklich gucken, was am Ende des Jahres rüberkommt, weil man weiß das eh oft, wenn man, auch vor allem wenn man so in Awareness geht, etc., dann möchte man immer gleich, und was hat man das jetzt gebracht?
Ja.
Aber das kann man oft leider halt nicht 2 Wochen später gleich sagen, sondern das dauert ein bisschen Zeit, da arbeitet die Zeit für einen, und da einfach ein bisschen Geduld natürlich auch mitbringen.
Und ich finde, es ist auch eine Voraussetzung, dass man jetzt nicht mit der Intention hergeht und sich einen E-Commerce-Lehrling holt, der macht dann einfach unsere Website. Wir brauchen hier eine neue Website, dann holen wir unseren Lehrling, der kostet nicht so viel und der soll das dann machen, weil das ist ja wieder die falsche Herangehensweise. Somit zerstört man halt eine Motivation bei einem jungen Menschen, der sich dachte, hey cool, ich habe jetzt da die Chance, wie wenn da einfach das Gefühl, dass billige Arbeitskraft einfach verwendet wird, sondern es ist wirklich einfach ein Miteinander und um das geht's.
Mhm. Okay, das heißt auf jeden Fall Geduld haben, ein bisschen Drang oder die Nähe zu einer gewissen Summe zu haben, dass man halt auch ein bisschen einen Spielraum kriegt, dass man da entsprechend gut mitwirken kann, mit den Mikroinfluencern reden lassen. Also ich sehe das bei meinem ältesten Neffen, der ist 10 Jahre alt, der schaut hauptsächlich YouTube-Reels und dergleichen und erzählt mir von irgendwelchen FIFA- oder Fußballleuten, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und dann, das sind genau die Personen, die wahrscheinlich dann 5, 6 Jahre später einem Unternehmen auch sagen können, hey, wenn du da früh dran bist, mit den Personen zusammenzuarbeiten, ist erstens einmal dieser Mikroinfluencer super happy und auf der anderen Seite wirkt sich wahrscheinlich auch sehr positiv aufs Unternehmen aus. Aber was waren prinzipiell jetzt so, wenn wir jetzt ganz zurückgehen auf euren ersten Tag der Lehre, was waren so eure größten Learnings, die ihr in der E-Commerce-Branche so mitgenommen habt? Also wo ihr euch gedacht habt, Shop bauen geht dann am Tag und dann verkaufe ich mein Paket? Oder was waren so die großen Learnings, die ihr mitnehmen konntet?
Ja, Learning, das erste große Learning, glaube ich, war das, was die auf YouTube und sowas gesagt haben mit dem Dropshipping, dass das so nicht stimmt.
Das war, da war ich dann am Anfang ein bisschen enttäuscht.
Das sieht man nicht so, dass alle WhatsApp-Gruppen ausgeschrieben.
Ja, das größte Learning war eigentlich, dass so viele Leute teilweise zusammenkommen und dass es eigentlich nie auf einen finalen Standpunkt zu bringen ist, die Organisation beziehungsweise den ganzen E-Commerce. Wenn man so das Gefühl hat, man kommt mit der IT, also sagt man, hat jetzt wieder einen Schritt in die persönliche Ansprache der Kunden gemacht. Man hat da nochmal die Daten ein bisschen verdichtet, dass man da nochmal ein besseres Einkaufserlebnis schaffen kann. Bis man das meistens geschafft hat, ist die Welt draußen schon mal zwei Schritte weit und man fängt eigentlich wieder an, wieder neu anzufangen. Und das ist eigentlich so dieser spannende Punkt, dass es früher auch um Schnelligkeit geht. Da muss ich sagen, da sind wir wirklich total am Zahne der Zeit, muss ich sagen, in viele Themen, wo man echt Gas geben können. Und da teilen wir bei uns überall die gleiche Meinung. Und wenn wir irgendwo was sehen, dann ist es eigentlich, das taxieren wir jetzt auf Q4 eigentlich nicht, sondern eigentlich hätten wir gestern schon mit anfangen müssen oder warum sind wir da nicht drauf gekommen, machen jetzt. Und das war eigentlich so das größte Learning, was ich für mich persönlich mitgenommen habe.
Genau, ja, also dieses Schnelligkeitsthema und dass man sich wirklich eigentlich gefühlt jeden Tag neu erfinden muss, das ist irgendwie auch so das, man darf nicht immer auf seine alten Strukturen und Dinge beharren. Und wenn ich jetzt irgendein Projekt gerade umgesetzt habe, auf das ich mega stolz bin, aber in zwei Monaten ist es einfach nicht mehr wichtig, weil es irgendeine Erneuerung gibt, darf man das nicht persönlich nehmen, sondern muss halt einfach das große Ganze im Auge behalten. Und genau, was auch für mich irgendwie nur so ein Ding war, ist einfach so diese Preisfrage. So, es geht nicht immer nur um den Preis, man kann nicht der günstigste sein in den meisten Fällen, sondern man muss halt einfach dem Kunden irgendwie ein anderes Erlebnis bieten oder irgendeinen anderen Benefit, einen anderen Mehrwert, sodass der Kunde es bei dir kauft, obwohl es nicht am billigsten ist, weil es gibt zig Vergleichsportale und jeder hat Zugriff auf das und man muss halt irgendwie schauen, wie man den Kunden von sich überzeugt und denen auch bei sich behält.
Also überhaupt, weil du sagst, dass es nicht immer eine Preisfrage ist. Ich erinnere mich da zurück immer, wenn ich mal irgendwie ein neues Handy kaufen wollte oder gleiche, schaue ich zwar auf Willhaben, schaue mir die ersten drei Anbieter an, denke mir, da würde ich nie einkaufen und dann kaufe ich es erst wieder dort, wo ich es wahrscheinlich davor auch schon mal gekauft hätte oder bei Refurbed meistens einmal. Also dass Preis nicht immer eine Rolle spielt, das unterstreiche ich voll und ganz. Ich hatte auch vor kurzem eine Podcast-Aufnahme mit jemandem, der für Tchibo in der Schweiz arbeitet und der hat mir auch gesagt, in der Schweiz ist zum Beispiel, das, wenn du Preiskämpfe angehst sozusagen, ist das komplett kontraproduktiv, weil Schweizer sehr viel den höheren Preis mit guter Qualität verbinden und wenn du dann mit dem Preis runterfasst, heißt das, dass ein Produkt weniger wert ist. Also mehr oder weniger, also jetzt auch vom Preiswert her weniger wäre. Dass man in der Schweiz zum Beispiel mit so Sale-Angeboten sich gar keine Freude macht sozusagen, dass eher Österreich und Deutschland so die Sale-Hunter sind. Ich sage jetzt mal, Sale funktioniert noch, aber der Grundpreis muss jetzt nicht immer der niedrigste sein. Finde ich sehr, sehr spannend, dass du auch auf das eingegangen bist. Jetzt habt ihr ja beide gesagt, Schnelligkeit ist so ein Thema. Wenn wir jetzt haben wir 2024, wenn wir jetzt 6 Jahre vorausschauen, wie glaubt ihr, wird sich so der Onlinehandel bis 2030 verändern? Ihr kriegt das ja jetzt live und hautnah jeden Tag und auch schon seit mehreren Jahren mit.
Wieder das Geschwindigkeitsthema. Ich glaube, es wird immer schneller. Man muss immer anpassungsfähiger werden. Zudem glaube ich, dass es wichtig ist, dass man die Vorteile, die Benefits, die der Stationärhandel gegenüber vom E-Commerce jetzt noch hat, was zum Beispiel eine persönliche Beratung ist, dieses Einkaufserlebnis, dass ich da vielleicht nur meinen Kaffee irgendwie kriege, dass man diese ganzen Themen in den Online-Shop bringt, beziehungsweise auf die Marktplätze oder wo auch immer man verkauft, dass da einfach mehr wieder um den persönlichen Kontakt geht. Und die Beratung und eben diese Benefits, die der E-Commerce jetzt noch nicht so stark bietet. Genau.
Simon überlegt noch.
Ja, ich bin jetzt so ein anderer, also ganz interessant wäre es eigentlich, wenn man jetzt so ein paar Jahre zurückdenkt, so wo Amazon, sage ich mal, doch ein gewisses Standing gehabt hat und gesagt hat, okay, ja, wir bieten jetzt diversen Händlern die Möglichkeit auf einer Plattform zu verkaufen, dass dann in der Hinsicht relativ schnell herausgestellt hat, ah, das funktioniert und das möchte der Kunde und noch relativ viele Firmen nachgezogen sind. Ich würde da eigentlich mal nur so eine interessante Frage einfach mal in den Raum werfen, wenn man sich vorstellen würde, das wäre wirklich nur ein Marktplatz, weil ich sage, ich vergleiche das ja immer ganz, ganz gerne, man ist im E-Commerce, ja, das ist ja nicht wie, wenn man jetzt in einer Einkaufshalle ist und sagt, okay, man ist jetzt unter 50 Läden, ist man der eine, da ist der Preis natürlich und eine gewisse Darstellung, sagen wir, ein bisschen zweitrangig, weil die Auswahl dementsprechend zu groß ist. Aber wie geht man dann langfristig damit um, so einfach einmal den Zugang für, sagen wir, auch kleinere Firmen macht, ihre Produkte zu verkaufen und auch bei den großen Marken zu verkaufen? Ich sage, KI ist natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, die letzten zwei Jahre auf die Messen ist das schon tot geredet worden. Möchte ich jetzt gar nicht aussprechen. Möchte kein großes Wort verlieren, aber man braucht da, sagen wir, viel weniger Know-how jetzt auch seitens Amazon, wenn man jetzt Kampagnen schalten möchte. Die laufen teilweise die Kampagnen, die was man einfach Amazon überlässt oder auch Online-Marktplätzen. Kriegst Budget XY für die Kampagne, möchte das Produkt verkaufen, mach einfach. Da kommt teilweise viel, viel bessere Ergebnisse rüber, als wie wenn wir uns selber reindenken und sagen, hey, wir analysieren das jetzt bis ins Kleinste. Und das ist natürlich dann schon die Sache, wo das Ganze hinführt. Ist dann wirklich nur so die Expertise? Macht es nur den großen Hebel auf? Ja. Und da bin ich dann schon auch bei der IDA. Wer kommt am schnellsten drauf und wer hebt sich am schnellsten von der Konkurrenz ab? Und da geht es wirklich so auf diese persönliche Ebene und wirklich, wer bietet das bessere Erlebnis? Und ich sage auch wirklich, so wie du kurz vorher schon erwähnt hast mit die Handys, ob ich jetzt unbedingt ein iPhone brauche oder ob es jetzt irgendein anderes Handy auch täte, mit dem ich telefonieren, WhatsApp und whatever könnte, ist natürlich die Frage. Man entscheidet oder die Großteil entscheidet sich trotzdem für ein Apple, für ein iPhone. Und ich glaube, genau da muss es auch hingehen und wird es auch hingehen, dass die Brand und das Gefühl, was man mit der Marke verkauft, einfach viel, viel wichtiger werden wird, weil die Auswahl aller ist gigantisch. Also es gibt schon lange nicht mehr irgendwelche Knappheiten in irgendeinem Segment, würde ich fast behaupten.
Genau, es ist der Weitblick und wer hat den Weitblick und hat alles das Visionäre. Also traue ich mich, was Neues auszuprobieren? Oder warte ich lieber, bis die anderen mal machen und die dann irgendwann noch. Also wir sind da schon auch bemüht, dass wir wirklich, wie bereits erwähnt, Sachen schnell umsetzen und uns auch mal was trauen, was man vielleicht nicht erwarten würde. Ich glaube, das zeichnet uns auch so ein bisschen aus, dass wir Dinge machen, die vielleicht nicht am naheliegendsten sind. Genau.
Wie bewertet sie so den stationären Handel? Also ihr seid jetzt doch 8 bis 10 Jahre jünger als ich. Ich gehe hin und wieder schon noch in ein stationäres Geschäft, kaufe aber trotzdem den Großteil wahrscheinlich online an. Aber wie ist es so in eurer Generation? Seht ihr das noch für die nächsten 20 Jahre oder ähnliches? Oder halt jetzt mal die nächsten 6 Jahre?
Schwierig. Also wir leben ja beide in Salzburg. Wenn man in Salzburg durch die Getreidegasse geht, dann sieht man viele leere Geschäfte, beziehungsweise die geöffnet sind, sind hauptsächlich noch touristischer Art. Ich glaube, Innenstädte könnten schon funktionieren, aber wenn es mehr in das Thema reingeht, dass es wirklich eine Begegnungszone wird. Manchmal hat man das Gefühl, die Leute werden so ein bisschen verdrängt aus den Städten und es geht nicht mehr darum, dass es jetzt irgendwie, dass man sich trifft, dass man gemeinsame Zeit verbringt. Weil wenn ich jetzt mit einer Freundin mich treffe, auf einen Café gehe und dann gehe ich noch bei ein paar stationären Geschäften vorbei, bin ja viel verleiteter, dass ich jetzt dann ein bisschen bummeln gehe und irgendwie mir irgendwelche Kleinigkeiten kaufe, als wenn es nichts mehr gibt. Und die 3 Cafés, die es gibt, die sind überfüllt. Also da hat man halt wahrscheinlich auch einfach keine Lust mehr.
Das löst einen ganz interessanten Gedankengang bei mir aus. Ich war ja, wie ich so 15, 16, 17, 18 war, weil ich mich extrem oft in der Shopping City einfach getroffen mit Leuten und wir sind einfach durch Geschäfte gegangen, irgendwas auch anprobiert. War eigentlich eine lustige Zeit. Das war so unsere Freizeit, die wir dort verbracht haben. Und so habe ich mir gedacht, wenn es das in 10 Jahren eigentlich nicht mehr gibt, wäre es eigentlich ein starker Hebel von einer E-Commerce-Brand, zumindest so, keine Ahnung, ein Fashion-Nachmittag, whatever. Also ich stelle mir jetzt einen Bico in Kloppenburg vor, der einen Pop-Up-Store mitten in der Salzburger Innenstadt macht, dass sich dort eigentlich die Leute treffen und dass dort gar nicht ums ums Gewand verkaufen geht. Zwar schon, dass man die Brand wahrscheinlich noch im Hinterkopf hat, aber in Wirklichkeit, dass man ja den sozialen Faktor nicht verliert, weil ihr habt jetzt die Getreidegasse in Salzburg beschrieben. Ich glaube, ich war das letzte Mal im September letzten Jahres dort und unterstreiche das voll und ganz. Ich habe viele Manner und Mozartkugeln dort gesehen und Salzburg-Ansichtskarten, die schicke ich meistens nicht von Salzburg nach Wien, weil ich schon weiß, wie es in Salzburg ausschaut. Aber ich verstehe natürlich, dass der Tourismus dort auch relevant ist. Aber jetzt im Nachhinein, außer Cafés und Restaurants, habe ich dort auch nicht mehr viel wahrgenommen. Ich glaube, so zwei, drei, also klassische Libro und sowas gibt es immer. Aber so die coolen Hipster-Geschäftel habe ich jetzt nicht mehr gefunden.
Aber ja, gut. Aber es ist nicht im E-Commerce auch so wie Westwing oder so, die hauptsächlich also E-Commerce-only sind. Die machen jetzt auch immer wieder Pop-Up-Stores irgendwo, beziehungsweise eher Pop-Up-Events, wo es genau um das geht, dass man sich trifft, dass man sich austauscht, dass ja auch wieder dann Branding und Marketing ist. Einfach Awareness, hey, was ist denn da Cooles? So, sonst ist da nie was. Und jetzt auf einmal tummeln sich da alle möglichen Gesichter und ich glaube schon auch, dass das in der Zukunft immer interessanter werden könnte, dass man einfach das nicht des Verkaufes willens macht, sondern einfach, dass man diese Brand-Community ein bisschen zusammenbringt.
Ja, so. Ich denke mir auch so, die Richtung, ich glaube so den größten Nachteil, was der E-Commerce im stationären Handel ist, noch hat, ist natürlich, vor allem, sagen wir jetzt im Dachraum ist, wenn ich jetzt eine Hose brauche, dann muss ich halt jetzt losfahren. Ja. Und dann kann ich zwar jetzt bestellen, wird sie aber höchstwahrscheinlich heute nicht mehr bekommen. Ja. Wenn das, sage ich mal, in den nächsten Jahren da Möglichkeiten aufpoppen, dass man wirklich selben Tag die Bestellung noch bekommt, dann wird es interessant. Und ich bin auch bei der Ansicht von der IDA, dass dieses stationäre Einkaufserlebnis schon als Event verpuppt werden muss, Pop-up. Jetzt zwei Wochen Aktion, dann noch sind wir wieder weg oder irgendwo anders. So ein bisschen so dieses Mysteriöse, wo kommt das nächste, welche Aktion kommt, weil das andere einfach viel zu schnell, das wird viel zu schnell abgesegelt, viel zu schnell kommt es zur Gewohnheit. Und das wird so in diese Richtung gehen. Und ich denke mir auch, vor allem wenn man guckt, so wie es aktuell mit Twitch sich aufbaut, wie viel Reichweite und wie viel Macht, sage ich mir, Einzelpersonen oder Privatpersonen kriegen mit ihrer Meinung allein, wo man wirklich sagt, hey, das war früher total schwierig, da irgendwie seine Meinung nach außen zu vertreten. Und jetzt stehen da auf einmal hunderte Leute, denen die Communities hinterbei stehen haben, die was, wir haben es ja auch erlebt, ich sage auch, wenn wir Tests haben oder sowas und ein Influencer guckt sich unser Produkt an und sagt, hey, ich habe das jetzt in jeglicher Sicht getestet. Ich finde das total super. Das sehen wir dort auf einmal. Auf einmal brauchen die Leute auf einmal alle Werkzeuge. Das ist einfach so das Interessante dahinter, dass genau das wahrscheinlich so diese Kombination mit einzelnen Stimmen, mit Pop-Up-Stores einfach so die Zukunft sein wird. Ich sag, man könnte natürlich jetzt noch ganz ausschweifen und sagen, man geht ganz weit in die Zukunft, so mit 3D-Drucker etc., dass das vielleicht dann wirklich mal wie so ein Faxgerät jeder zu Hause hat. Ja. Das sind so kleine, wie sagt man, so Konstrukte oder so Anleitungen für einen 3D-Drucker kauft und das dann zu Hause druckt. Das wäre so eine Möglichkeit, wie sich natürlich auch entwickeln kann, aber sicher so mit so Pop-Up-Stores, das muss ein bisschen... Da muss ein bisschen Pep, glaube ich, dahinter und ein bisschen mysteriöser Umhang. Wo kommt das nächste in ein bisschen Spannung rein?
Ja, voll. Das kennt man ja auch viel von diesen ganzen Marken, die irgendwelche Drops machen, wo man nicht weiß, was kommt überhaupt als nächster. Das dann natürlich mit stationär auch noch verbindet. Mega spannender Ansicht. Ich bin gespannt, was man so in den nächsten Jahren, also wenn du in 6 Jahren den Podcast nochmal hörst, wie sich es wirklich entwickelt hat. Auf die Momente freue ich mich total. wenn man da so ein bisschen zurückschaut und schaut, ob Salzburg in der Innenstadt noch existiert. Schauen wir mal. Also soll es nicht pessimistisch klingen, also ich liebe Salzburg. Dementsprechend passt das sehr, sehr gut. Cool. Wechseln wir so ein bisschen in den visionären Part des Podcasts. Ihr seid ja ein bisschen jünger als ich, beziehungsweise auch als der Durchschnitt unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, was so die Statistiken sagen. Aber Simon hat es jetzt schon gesagt, das Thema iPhone, wir haben auch sehr, sehr viele Apple-Hörer. Dementsprechend könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie unsere Zielgruppe, unsere Persona sozusagen ausschaut oder sich anfühlt, wenn sie zuhört. Wenn ihr jetzt einen Onlineshop noch erfinden könntet, den es vielleicht noch nicht gibt, welcher wäre das? Beziehungsweise Simon, ich glaube, du hast das zuerst schon angesprochen, vielleicht braucht es nur mal einen Onlineshop.
Richtig. Ich denke, das würde den, also das wäre jetzt so ein interessanter Faktor, weil das den ganzen E-Commerce, also wenn man nur mal neu mischen würde, das ganze Blatt. Also es gibt natürlich vor Platzhirsche draußen, gar keine Frage. Wenn es aber wirklich so einmal einen Marktplatz gäbe, wo alle drüber verkaufen, wo natürlich dann jedes Produkt den günstigsten Preis hat, mit gewissen Emotionen, was pro Marke natürlich verkauft wird, würde es natürlich schon auch mega für den Kunden sein, weil es einfach die Erwartungen, und man wird nicht mit Reizen überflutet in dem Sinne. Mhm. Man hat gewisse Marken, man hat wahrscheinlich dann so seine 3-4 Marken, die man bevorzugt. Und das wäre natürlich schon, wenn man so diesen Marktplatzgedanken wirklich über alles drüber zieht, weil ich sage, aktuell hat man ja auch mit Preisvergleiche, ich sage, dann findet man nicht überall jedes Produkt, dann ist es da ausverkauft. Ich sage, wir in Österreich haben öfter das Problem, dass es nicht nach Österreich geliefert wird. Wenn es da eine zentrale Lösung gäbe, wäre das schon eine Sache, was ich persönlich sehr, sehr spannend finden würde, weil das wäre dann, wo wir alle nochmal bei Null anfangen würden. Man hat zwar ein bisschen natürlich Vorteile mit gewissen Brands, aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine sehr, sehr spannende Zeit werden könnte, wenn es soweit kommen könnte. Realistisch wahrscheinlich eher etwas schwierig, dass man das ein bisschen vereinheitlichen, da glaube ich, können wir uns distanzieren, wäre aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Abwechslung.
Sehr cool. Ida, auch irgendeine Idee?
Also das nächstliegende, weniger visionär wie Simons Idee, ist halt einfach irgendwie ein Online-Shop, in dem man diese ganzen bürokratischen Dinge, die einfach so weit weg von der Digitalisierung sind, wie es nur überhaupt möglich ist, dass man dies ein bisschen vereinheitlicht und einfach online abwickelbar macht. Und zwar alles. Ob ich jetzt einen neuen Reisepass brauche oder, keine Ahnung, irgendwelche Papiere. Das ist so oft einfach alles noch analog und ich finde, man muss auf jeden Fall auch mal bei solchen Themen anfangen.
Voll.
Und mir würde das mein Leben auf jeden Fall erleichtern, vor allem wenn man viel umzieht oder keine Ahnung, dann ist es einfach immer so der Stress und so der Hustle, dass man an alle möglichen Zettel denkt, die man irgendwo braucht und Ämter, die man abklappern muss. Also das geht auf jeden Fall besser, würde ich sagen.
Voll. Die Antragstellung funktioniert tatsächlich schon relativ gut digital, also dass ich mir einen Termin ausmache, aber du musst trotzdem noch hinfahren. Ich hatte das vor kurzem beim Personalausweis, da war ich sehr überrascht, dass ich mir schon digital einen Termin ausmachen kann zu meiner Wunschuhrzeit. Ja, aber schlussendlich war ich trotzdem dort und habe den Zettel unterschrieben mit der Hand. Ja. Aber gut, vielleicht hat das auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen, von denen wir nichts wissen, aber ich verstehe den Hustle, ich bin 4-mal umgezogen in den letzten 5 Jahren. Das ist, und das jedes Mal denselben Schmäh dabei. Also in Wirklichkeit wäre es mir am liebsten gewesen, der Vermieter kann sich irgendwo meine Sachen gleich downloaden, die er braucht, anstatt dass ich jetzt jeden Zettel einzeln raussuche und er hat einfach wie eine Datenbank von mir und die kann er gerne haben. Aber gut, das sind sehr viele philosophische Themen dahinter, wo wir wahrscheinlich auch nicht Bescheid wissen. Worauf seid ihr beide unabhängig voneinander so am meisten stolz, wenn ihr jetzt so auf euer Leben zurückschaut?
Ich bin sehr stolz auf den Weg, den ich bisher gegangen bin, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, wie jetzt zum Beispiel mich für die E-Commerce-Lehre zu entscheiden in einer Zeit, wo es schon noch so das Ding war, wenn du jetzt ins Gymnasium gegangen bist, da willst du wirklich die Schule aufhören, willst du nicht die Matura fertig machen. Das war immer so ein bisschen, als wäre man so ein Verlierer in aller Hinsicht. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt anschaue, wo ich stehe mit meinem Alter, würde ich nicht sagen, dass ich der Verlierer bin, sondern eher der Gewinner. Und einfach den Mut zu haben, dass man sich dagegen die Meinung sehr vieler anderer irgendwie entscheidet. Wir haben so viele Ziele erreicht, von denen man irgendwie früher nur hätte träumen können, parallel zu Arbeit, Uni, Studium, und haben da echt Erfolge gefeiert. Und das auch noch sehr jung, und auf das bin ich wirklich sehr stolz, und da freue ich mich auch noch sehr auf alles, was da kommt und was wir noch erreichen werden.
Sehr cool.
Ja, also bin da auch bei vielen Punkten eher bei der IDA. Also wir haben da sehr jung, sehr, sehr viel Gas gegeben. Und was, sage ich mal, für mich persönlich auch sehr, sehr stolz macht, ist, dass wir in der Hinsicht viel immer wieder neu anpacken. Ich sage auch sehr, sehr schnell und immer die Motivation beibehalten. Also oft hat man das so, dass man da ja, jetzt einmal durchatmen. Aber genau das passiert bei uns nicht, sondern wir versuchen da immer an draufzusetzen. Und auch jetzt sage ich mal dadurch, auch, dass wir jetzt vor anderthalb, einem Jahr gewechselt haben, macht mir das schon auch in der Hinsicht stolz, dass wir die ganze Laufbahn, was wir bis jetzt gemacht haben und die Sachen, was wir gelernt haben, sehr, sehr positiv auch bei Walter anwenden können, die Walter auf ein nächstes Level zu heben, in den E-Commerce weiterzubringen, in Branding und in der Markenbekanntheit weiterzubringen und dass die Sachen funktionieren. Ich sage, wir haben auch Rückschläge gehabt, gar keine Frage. Das sind auch über schlaflose Nächte draufgegangen, warum manche Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren hätten sollen. Das gehört natürlich dazu. Aber niemals aufgeben und immer am Ball bleiben. Und das hört sich immer ein bisschen banal an, aber das funktioniert. Man muss einfach probieren und schauen, dass man irgendwann den richtigen Weg findet. Und das macht mir einfach sehr, sehr stolz, dass wir da immer weiter den Weg gehen.
Voll, bin gespannt. Und ich schließe mich auch.
Achso, Entschuldigung. Falls ich unterbrechen darf. Mir macht es auch voll stolz, dass wir diese Leidenschaft und da die Leidenschaft einfach für den E-Commerce, für den Job und für das Thema irgendwie auch weitergeben können. Sei es jetzt in Form von einem Lehrling oder einfach generell, dass man diesen Spirit irgendwie teilt und einfach anderen auch ein Stück von diesem Wissen, das wir auch erlernt haben, weitergeben können. Das ist für mich da ein Punkt, der mich wirklich erfüllt und ja, was mich einfach jeden Tag freut, dass man andere ein bisschen so mit diesem Thema einfach anstecken kann.
Mhm. Das hat mega gute Brand Ambassadors für die Lehre, muss ich zugeben. Sehr, sehr jung und dann noch eigentlich gleich so dynamisch, dass man sagt, okay, und jetzt feuere ich nochmal nach, dass andere das auch geil finden. Also große Props an euch. Und auch jeder, das, was du jetzt gesagt hast, dieses, worauf du stolz bist, dass du so den Nicht-Normen-Weg sozusagen des klassischen Schullebens, dann gehe ich studieren, dann mache ich mein erstes Praktikum etc., da bin ich 26 und habe meinen ersten Job sozusagen, mag ich gar nicht lustig machen, ich habe es nämlich ähnlich gemacht dementsprechend, aber ich habe dazwischen auch mal arbeiten müssen, weil mein Papa hat mich dann auch irgendwann mal gefragt, so, und wie lange magst du eigentlich noch daheim wohnen? Ich so, ah Gott, dann gehe ich halt arbeiten für ein Jahr und dann ist es sehr praktisch, wenn man schon gearbeitet hat und dann erst ins Studium geht, weil dann weiß man, über was die da überhaupt reden im Studium. Also ich überlege mir dann immer, wie es eigentlich gewesen wäre, wenn ich gar keine Berufserfahrung gehabt hätte, wenn ich diese ganzen theoretischen Inhalte höre. Dann kommst du ins Berufsleben und denkst du so, oh mein Gott, das ist komplett anders, wie ich es eigentlich gelernt habe. Also Theorie und Praxis, ich meine, das ist in einer FH, du machst ja auch berufsbegleitend ein Studium. Da kriegt man schon ein bisschen hautnaher mit, aber die eigenen Euros hast trotzdem nicht verbrannt, deswegen tut es zumindest nicht lang weh. Deswegen auch, es gibt so ein gutes Buch, das heißt, du musst nicht von allen gemocht werden und das ist, glaube ich, genauso eine Entscheidung gewesen, die wahrscheinlich nicht jeder 100% unterstützt auch. Und dann trotzdem zu sagen, ich mache aber trotzdem mein eigenes Ding und dann auch die Früchte davon zu tragen, das ist schon ein geiles Gefühl. Und dann sagen viele, ah ja, bei dir war es eh klar. So mehr oder weniger. Ja, cool. Jetzt haben wir eigentlich viel darüber geredet, wie ihr so die Branche in den nächsten Jahren seht. Wo seht ihr euch in den nächsten 5 Jahren, wenn wir da vielleicht noch einen letzten Satz drüber reden können?
Ja, also in 5 Jahren würde ich einfach sehr, sehr gerne auf das zurückblicken, dass wir diese Ziele, die wir uns setzen, und die sind sehr ambitioniert, aber ich finde es sehr realistisch, dass wir die einfach erreichen und dass man mit einem guten Gefühl einfach weitermachen kann und weiter streben nach die nächsten Ziele. Also für uns ist da irgendwie kein Weg zu weit. Und ja, vielleicht einmal ja ein Urlaub irgendwann.
Grüße gehen raus an den Chef. Simon.
Abgelehnt.
Du musst gar nicht den Podcast damit anfangen.
Richtig. 2 Wochen sind eh normal, oder?
Alle 3 Jahre.
Nein, ich denke, man merkt da, dass das bei uns eigentlich gar nicht so dieser Arbeitskontext im Klassischen ist, sondern eh, wie du sagst, hey, wo siehst du die persönlich, dass wir relativ schnell eigentlich sagen, die unternehmerischen Ziele, was wir uns gesetzt haben, dass das gar nicht mehr so ist, wir stehen um 8 auf und sind um 9 in der Arbeit und gehen dann irgendwann um 18 Uhr, sondern dass das halt wirklich so in diese Richtung geht, ich gehe da total gern rein und ich bleibe dann auch total gern mal länger und die Arbeit schließt da eigentlich gar nicht, wenn man bei der Tür rausgeht, ab, sondern man macht sich die ganze Zeit Gedanken oder man hat Ideen im Kopf, wie kann man die nächste Kampagne gestalten, welcher Influencer wäre lässig. Also das geht voll in diese Richtung und auf die nächsten 5 Jahre, wir haben uns Ziele gesetzt, ja. Und ich sage, ich hoffe auch, dass wir die erreichen und ich möchte in der Hinsicht so in 5 Jahren da nochmal drauf zurückblicken und ich sage mal so, das Ziel für die nächsten 5 Jahre ist, dass ich auf jeden Fall alles versucht habe, diese Ziele zu erreichen und damit bin ich dann happy und darauf bin ich stolz, einfach alles gegeben zu haben, was möglich war rauszuholen und ja, das ist cool. So mein Ziel.
Also für die jetzt 55 Minuten zugehört haben, die sehen, das ist das Endprodukt der E-Commerce-Lehre. In Wirklichkeit habt ihr kleine Unternehmer im Unternehmen sitzen, die wahrscheinlich noch mehr reinhasseln als man selbst, weil da auch noch ein ganz anderes Energielevel da ist und ein extrem marktnaher Drive, natürlich vielleicht noch nicht mit so einem Erfahrungspool oder Vorerfahrungen, die jemand hat, der in einem fortgeschrittenen Alter drin ist, aber genau da die Heterogenität zu finden mit einer jungen, sehr dynamischen Kraft, mit einer alteingesessenen, vorerfahrenen Kraft, das kann ein Wunderwutzi werden, wenn man das Ganze in einem Unternehmenskontext abbildet, dementsprechend Shoutout. Ich hätte jetzt, ganz ehrlich, jetzt bin ich 30, vor 10 Jahren hat es die Lehre noch nicht gegeben, aber wäre ich jetzt nochmal 20, ich hätte auch Bock, muss ich sagen. Ich hätte zwar wahrscheinlich damals noch nicht gewusst,
dann haben wir alles erreicht.
Ja, was E-Commerce heißt, das hätte ich vielleicht noch googeln müssen. Ich kann mich vor kurzem erinnern an eine Instagram-Nachricht von einer ehemaligen Bekannten von mir, die schreibt mir, hey Thomas, urcool, was du machst, aber was heißt überhaupt E-Commerce? So mittendrin, wo die Leute denken, wo man selbst glaubt, hey, die wissen eh, was du arbeitest, so mehr oder weniger. Und dann kommst drauf, okay, nein, es ist gar nicht so in der Weltbevölkerung angekommen, dieses Wort E-Commerce. Deswegen, ja, Online-Handelslehre, über das haben wir da gerade geredet, mehr oder weniger. Und vielleicht zum Abschluss. Ja gut, wir sind fast mit einer guten Stunde durchgekommen. Wenn sich jetzt vielleicht Leute denken, Ida und Simon, ihr seid sauleibernd, ich würde voll gerne auch mit euch ins Gespräch kommen. Wo findet man euch oder wie kommt man am besten mit euch in Kontakt?
Der Klassiker, LinkedIn. Also wir haben sowohl ein Walter Unternehmens LinkedIn, das wir gerade aufbauen, als wie private LinkedIns, genau. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg.
Wie ist da der Benutzername auf LinkedIn?
Walter Werkzeuge.
Ja, auch LinkedIn ist wahrscheinlich das schnellste und der beste Weg, um in Kontakt zu kommen.
Passt. Ich verlinke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wieder alles in den Shownotes. In diesem Sinne, lieber Ida, lieber Simon, vielen lieben Dank für eine gute Stunde, die wir über die Lehre plaudern haben dürfen. Ich hoffe, wir hören uns spätestens 2030 wieder im Podcast, wo wir über die Folge 6 Jahre davor reden können und sie mehr oder weniger wie auf Twitch einmal durchkommentieren können. Wäre mega lustig. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich hoffe, da waren ganz viele Inputs auch für Leute dabei, die vielleicht noch nie darüber nachgedacht haben, selbst einen Lehrling auszubilden oder vielleicht in einem Alter sind, wo sie sich überlegen, hey, E-Commerce-Lehre, ist das was für mich? Da einfach mal 2 richtig coole Brand Ambassador und eine Brand Ambassadorin mit dabei zu haben, die da voll deep eintauchen können und wenn es dann Fragen gibt, dann können sie sich wahrscheinlich eh noch an euch wenden. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, Schlusswort geht noch einmal an euch über.
Ja, vielen Dank. Jeder gerne, der überlegt, Lehrlinge einzustellen im E-Commerce, gerne Mut und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um anzufangen. Und vielen Dank auch für deine Zeit und für die Einladung.
Genau, vielen Dank und wir freuen uns schon auf die Folge 2030.
Sehr gut. In diesem Sinne, bis in 6 Jahren. Ciao.
In 6 Jahren, ciao.
Also wenn ich jetzt nochmal jung wäre, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Ich hoffe, du konntest noch ein paar neue Blickwinkel mitnehmen und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast mit deinen Bekannten teilst und ihm eine positive Bewertung schenkst. Ich bedanke mich einmal wieder fürs Zuhören und wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder. Bis bald.